Herzlich willkommen zur Arbeitsrecht in Kürze, dem Podcast des Arbeitgeberverbandes Lüneburg-Nordost-Niedersachsen. Mein Name ist Renate Peters. Ich bin in unserem Arbeitgeberverband verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und spreche heute mit unserer Rechtsanwältin Anne Ripalla über Aufhebungsverträge. Anne, herzlich willkommen.
Danke, hallo.
Wir sprechen heute über Aufhebungsverträge und da ist auch gleich meine erste Frage, was genau ist ein Aufhebungsvertrag? Wodurch unterscheidet der sich zu einer Kündigung?
Also ein Aufhebungsvertrag ist eine Beendigungsregelung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer. Er unterscheidet sich dahingehend, dass eine Kündigung geht immer von einer Seite aus, also in der Regel vom Arbeitgeber, wenn man das Arbeitsverhältnis, wenn man nicht mehr zufrieden ist mit dem Mitarbeiter oder auch vom Mitarbeiter selbst, der im Unternehmen nicht mehr zufrieden ist. Und dann entscheidet man sich zur Kündigung. Das ist also einseitig. Der Aufhebungsvertrag bedingt, dass beide Parteien, also beide Seiten des Vertrages, beide Vertragspartner, damit einverstanden sind, das Arbeitsverhältnis zu beenden oder aufzuheben.
Wann ist das sinnvoll, einen Aufhebungsvertrag einer Kündigung vorzuziehen?
Also ein Aufhebungsvertrag hat immer den Vorteil, dass man eben rechtssicher das Arbeitsverhältnis beenden kann. Wenn ich das Arbeitsverhältnis kündige, dann besteht das Risiko für den Arbeitgeber, dass eben der Arbeitnehmer seine Rechte wahrnimmt und Kündigungsschutzklage erhebt. Für den Arbeitnehmer ist es so, dass wenn man als Arbeitnehmer kündigt, die Kündigungsfrist natürlich abgewartet werden muss und man dann bis zum Beendigungszeitpunkt weiterarbeiten müsste. Und vorteilhaft beim Aufhebungsvertrag ist eben, dass man das Arbeitsverhältnis schnell sofort beenden kann. Für beide Seiten rechtssicher, alle Beteiligten wissen, wann das Arbeitsverhältnis endet und unter welchen Konditionen. Und das gibt eine gewisse Sicherheit und man kann auch eine bessere Planung, generiert eine mögliche bessere Planung für den Arbeitgeber. Man kann noch eine vernünftige Übergabe vereinbaren beziehungsweise die Dinge gut abschließen.
Also Vorteile für den Arbeitgeber zum einen, weil man der Kündigungsschutzklage aus dem Weg gehen kann, aber Vorteile auch für Arbeitnehmer, weil man in diesem Aufhebungsvertrag ein paar Dinge regeln kann, wie Austrittsdatum oder gegebenenfalls auch eine Abfindung.
Genau, also man schafft es eben als einzige Option für einen Arbeitnehmer, der sich sofort aus einem Arbeitsverhältnis lösen wollen würde, wäre ja die fristlose Kündigung. Die fristlose Kündigung kennen die meisten nur vom Arbeitgeber. Und die hat ja sehr hohe Hürden, man braucht den wichtigen Grund. Und genauso wie es der Arbeitgeber einen wichtigen Grund braucht, braucht es auch der Arbeitnehmer, sodass es sehr schwierig ist, eine fristlose Kündigung als Arbeitnehmer auszusprechen gegenüber dem Arbeitgeber. Das vergessen die meisten nämlich dann. Also das wäre immer nur dann der Fall, wenn man beispielsweise keinen Lohn bekommt oder bedroht wird oder ähnliches. Also wirklich schwerwiegende Dinge. Und das ist ja in der Regel nicht der Fall, sodass man als Arbeitnehmer häufig sagt, ich möchte jetzt 15. Mai zum 30. Mai unbedingt gehen und habe aber eine Kündigungsfrist von 3 Monaten, dann wird das ja so nicht funktionieren und dann bietet sich ein Aufhebungsvertrag eben an und dann kann ich auch sogar binnen von 2 Tagen vielleicht das Unternehmen verlassen oder noch kürzer.
Genau, das war mir jetzt auch wichtig, nochmal diese Frage zu beantworten, weil im Allgemeinen denkt man davon aus, okay, so ein Aufhebungsvertrag, das hat nur Vorteile für den Arbeitgeber und Obacht und der will mich bestimmt reinlegen. Nein, hier gibt es Vorteile für beide Seiten, wenn man sich derer bewusst ist. Welche Rahmenbedingungen müssen erfüllt sein, damit so ein Aufhebungsvertrag wirksam ist?
Also ein Aufhebungsvertrag muss, wie auch eine Kündigung, schriftlich erfolgen. Das ist wirklich wichtig. Schriftlich bedeutet jetzt im juristischen Sinne Stift auf Papier. Es braucht eine handschriftliche Unterschrift. Keine PDF, keine elektronische Signatur, wie es gerade häufig verwendet wird. Ich weiß, wir leben im digitalen Zeitalter. Und ich habe das auch in der Praxis sehr häufig, dass es dann heißt, wir können das doch dann aber per E-Mail versenden. Nein. Von beiden Seiten muss eine Unterschrift mit Kuli oder Füller oder ähnlichem auf dem Papier gesetzt werden. Und der Vertrag muss unterzeichnet werden. Dann sollten...
Das war mein Handy. Wir machen weiter. Das sind meine rechtlichen Anforderungen.
Genau. Dort sollten auch alle Regelungen, die man treffen möchte, bereits getroffen werden. Wie zum Beispiel nicht nur das Beendigungsdatum, sondern auch die Bedingungen. Soll eine Freistellung erfolgen? Was soll mit dem Urlaub geschehen, der gegebenenfalls noch offen ist? Welche Gegenstände, Betriebsmittel sind noch im Besitz des Arbeitnehmers und wann sollen diese herausgegeben werden? Das ist sehr spannend und wichtig, wenn man zum Beispiel ein Dienstfahrrad oder ein Dienstfahrzeug hat. Darf das in der Phase der Kündigungsfrist oder dieser Beendigungsfrist, sag ich mal, bis das Arbeitsverhältnis beendet wird, soll das Fahrzeug noch genutzt werden? Soll das Fahrrad noch genutzt werden? Bei Fahrrädern ist es häufig so, dass Mitarbeiter diese übernehmen oder auch kaufen möchten. Das würde ich dann auch empfehlen, auch dort einen Passus mit aufzunehmen, was mit dem Fahrrad passiert. Wer verpflichtet sich zu welchen, welche Zahlung, welche Regelungen sollen dazu aufgenommen werden? Gibt es möglicherweise auch noch ein Interesse des Arbeitgebers an Geheimhaltung? Möchte man noch Wettbewerbsverbote oder Ähnliches mit aufnehmen? Das kommt selten vor, aber es gibt Branchen dort, da ist es üblich.
Wir haben ja für unsere Mitglieder im Dokumentencenter entsprechende Formulare oder Vordrucke für einen Aufhebungsvertrag. Die wichtigsten Dinge sind da geregelt. Dennoch, so wie du das jetzt erzählst, macht das Sinn, sich individuell jedes Arbeitsverhältnis genau anzuschauen und zu gucken, was ist da noch herauszugeben. Ne? Du hast jetzt Fahrrad, Auto genannt, aber naheliegend sind Handy, Monitor zu Hause, Laptop, was auch immer.
Dienstkleidung,
Urlaubsansprüche,
genau.
Überstunden und so weiter. Das muss dann geregelt werden, damit dieser auch wirksam ist. Welche Folgen kann es haben, wenn dieser Aufhebungsvertrag eben nicht ordnungsgemäß abgeschlossen wird?
Also wenn der Aufhebungsvertrag zum Beispiel nicht unterzeichnet ist, also nicht mit Stift auf Papier, sondern kommt auch relativ häufig vor. Der Arbeitgeber hat unterschrieben, hat es dem Mitarbeiter zugeschickt und der hat unterschrieben und es nur per PDF zurückgeschickt. Dann haben wir einen unwirksamen Aufhebungsvertrag, denn ohne Unterschrift, ohne handschriftliche Unterschrift, ist das ganze Konstrukt unwirksam. Der Vertrag ist, als wenn er nicht zustande gekommen wäre. Und dann habe ich keine rechtssichere Beendigung. Alle Regelungen, die getroffen worden sind, gelten in dem Falle nicht und man muss das Ganze nochmal wiederholen. Das ist misslich.
Das ist aber dann misslich, wenn der Mitarbeiter sich das genau. anders überlegt und sagt, nö, Aufhebungsvertrag liegt nicht vor, weil ich habe das Original gar nicht zurückgeschickt.
Genau. Also es ist natürlich so, es kommt immer drauf an, von wem geht der Beendigungswunsch aus. Mhm. Wenn der Arbeitgeber ist, den Wunsch der Beendigung mehr verspürt, beziehungsweise die Initiative vom Arbeitgeber ausgegangen ist, dann ist es sehr misslich. In der Regel, wenn es vom Arbeitnehmer ausgeht, hat der selbst ein Interesse daran, das Arbeitsverhältnis zu beenden, da meist schon der neue Arbeitgeber in den Startlöchern steht und zwei Arbeitsverhältnisse parallel, weil das wäre ja dann die Folge, wenn ich das Arbeitsverhältnis zum Beispiel zum 31.05.2024 beenden wollen würde und wir haben einen Aufhebungsvertrag geschlossen und der ist nicht ordnungsgemäß unterzeichnet, dann besteht das Arbeitsverhältnis bei Arbeitgeber A fort. Jetzt habe ich aber bereits zum 1. Juni einen neuen Arbeitsvertrag unterzeichnet bei Arbeitgeber B und bin da ja auch zur Arbeit verpflichtet. Und dann müsste ich ja theoretisch bei beiden in Vollzeit zum Beispiel arbeiten. Ich kann aber nicht 8 Stunden gleichzeitig bei 2 Arbeitgebern sein. Das kann dann auch noch weitreichende Folgen haben.
Das macht auch steuerrechtlich keinen Sinn.
Genau. So. Also wir haben, was Aufhebungsverträge betrifft, das Gebot des sogenannten fairen Verhandelns. Und das beinhaltet eigentlich eine gegenseitige Rücksichtnahme. Man geht im Arbeitsrecht davon aus, dass der Arbeitgeber immer in einer wirtschaftlich stärkeren Position sich befindet und der Arbeitnehmer geschützt werden muss. Und ich sage das mal ganz platt, Arbeitsrecht ist, unter die Gesetze im Arbeitsrecht sind oft Arbeitnehmerschutzrechte. Das klingt immer ein bisschen blöd und erinnert auch etwas an Verbraucherschutz, aber so ähnlich muss man sich das vorstellen. Wir schützen, die Arbeitnehmer sollen geschützt werden. Und deshalb muss sich in der gesamten Verhandlung und auch im gesamten Vertragswerk dieses dieses Fairnessgebot widerspiegeln, diese Rücksichtnahme auf die Belange des Arbeitnehmers, der tendenziell in einer schwächeren Position ist. Sodass, ja, wenn Regelungen, die den Arbeitnehmer offensichtlich vollständig benachteiligen und wirklich zu seinem Nachteil sind, nie wirksam vereinbart werden können. Also dann würde das dazu, könnte es dazu führen, dass der gesamte Vertrag sittenwidrig wird. Und wenn er sittenwidrig wird, ist er gegebenenfalls auch wiederum nichtig, beziehungsweise gibt es dann die Möglichkeit für den Arbeitnehmer, selbst wenn alles formal super schick unterschrieben worden ist, ihn anzufechten, und dann hat er einen Anfechtungsgrund. Kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn man einem Arbeitnehmer droht. Dabei muss man unterscheiden, wenn ich natürlich wenn ein normaler Arbeitgeber sagen würde, der hat mich beklaut, dem würde ich eine fristlose Kündigung geben, das kann man ja objektiv sagen, also man muss sich nicht bestehen lassen als Arbeitgeber, dann kann ich natürlich sagen, also wenn du den Aufhebungsvertrag jetzt nicht unterschreibst, dann kündigen wir, dann ist das auch keine widerrechtliche Drohung, sondern es ist ja nicht rechtswidrig, mit einer nicht offensichtlich rechtswidrigen Kündigung zu drohen. Also das ist nicht überzogen.
Ja, also ich verstehe das. Also hier geht es darum, schon die Karten auf den Tisch zu legen, die Gründe für den Aufhebungsvertrag offen zu klären, zu verhandeln. Aber es geht natürlich auch darum, dass man den Mitarbeiter nicht unter Druck setzt aus einer Machtposition heraus. Was sollten die Arbeitgeber genau beachten? Wie sollten sie sich verhalten, damit dieser Vorwurf später nicht vorgetragen werden kann?
Unsere Empfehlung vom Verband, und das sage ich auch immer all unseren Mitgliedsfirmen, wenn ich das gefragt werde, wenn Aufhebungsverträge geschlossen werden sollen, wird zunächst ein Gespräch geführt. Meine Empfehlung ist, den gesamten Prozess gut zu dokumentieren und auch zu protokollieren. Und ehrlicherweise, das sollte auch so genau wie möglich sein. Also jetzt kein Wortlautprotokoll, das ist nicht notwendig, aber schon, wer war anwesend, was wurde gesprochen, um wie viel Uhr wurde gesprochen, wo hat man sich getroffen, wie war die Atmosphäre, wie hat man die Atmosphäre wahrgenommen? War das eine angespannte Situation, war das eher harmonisch, eine lockere Geschichte, hat man locker miteinander gesprochen, war da Verständnis auf beiden Seiten oder hat vielleicht der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin auch geweint, war geschockt oder wütend und war es eine hitzige Stimmung? Das sollte man alles vermerken. Ich empfehle auch, sich als Geschäftsführer zum Beispiel auch noch einen Mitarbeiter hinzuzuziehen, der bei dem Gespräch dabei ist, in der Regel einen Personalreferenten oder den Personalleiter, je nachdem, wer auch dieses Gespräch führt. Das ist immer, muss man halt schauen. Für den Mitarbeiter ist es so, wenn man dieses Gespräch führt, dann macht es häufig Sinn, auch schon einen Entwurf zu haben und zu sagen, das wäre jetzt unser Vorschlag. Wären Sie damit einverstanden? Welche Punkte würden Sie ändern wollen? Dass man auch die Option gibt, Ergänzungen mit aufzunehmen oder Dinge zu streichen. Denn der Mitarbeiter muss ja damit einverstanden sein. Das muss man nicht tun, aber für eine gute Verhandlungsstruktur, kann man das durchaus anbieten und sich dann ja immer noch darüber entscheiden, ob man diese Änderung annimmt oder eben nicht. Die Frage wird häufig dann, kommt die nächste Frage, braucht man Bedenkzeit? Ja, nein. Grundsätzlich ist es nicht erforderlich. Meiner Meinung nach ist es aber häufig gut, wenn man dem Arbeitnehmer zumindest eine Nacht Bedenkzeit gibt. Einfach um die gesamte Situation auch prüfen zu können und sich darüber im Klaren zu sein, welche weitreichenden Folgen es haben kann. Denn ein Aufhebungsvertrag kann auch negative Auswirkungen auf die Zukunft eines Arbeitnehmers haben hinsichtlich des Arbeitslosengeldanspruches.
Ja, sprechen wir noch mal über diese negativen Auswirkungen im Hinblick auf das Arbeitslosengeld. Das wird immer wieder vorgetragen, auch von den Arbeitnehmern. Nee, ich unterschreibe das nicht, sonst bekomme ich eine Sperre beim Arbeitslosengeld. Was gibt es dazu zu sagen aus deiner Sicht?
Also ist es richtig, es kann eine Sperre bei der Agentur für Arbeit in Bezug auf das Arbeitslosengeld geben, immer dann, wenn der Arbeitnehmer bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses mitwirkt. Das kann aber auch sein, also wenn ich den Arbeitgeber auffordere, können Sie mich nicht kündigen, und in der Kündigung steht dann drin, auf Wunsch des Arbeitnehmers, dann hat das den gleichen Effekt. Letztlich geht es immer darum, dass wenn ein Arbeitnehmer, der seinen Arbeitsplatz aus eigenem Interesse aufgibt, soll kein Anspruch auf Arbeitslosengeld bestehen, weil man dann seine soziale Absicherung selbst beendet hat. Das kann sein. Wir sind jetzt nicht die Sachbearbeiter bei der Agentur für Arbeit. Ich kann nie die Garantie geben, dass es keine Sperre gibt. Das sind so die rechtlichen Rahmenbedingungen. Es gibt aber auch durchaus Regelungen oder Situationen, in denen keine Sperre ausgesprochen wird. Wenn zum Beispiel ein Aufhebungsvertrag geschlossen wird, weil anderenfalls eine betriebsbedingte Kündigung ausgesprochen werden würde, dann greift man dem Ganzen ja nur zuvor. Häufig kommt es ja dazu, dass wenn Unternehmen sich dazu entscheiden, Stellen abzubauen, wird entweder eine Kündigung ausgesprochen oder eben auch Aufhebungsverträge. Und Aufhebungsverträge sind in der Regel, geht das schneller, einfacher und rechtssicherer. Sodass man dann eben schneller sagen kann, ja, wir können jetzt aus einer wirtschaftlichen Notsituation heraus, müssen wir Stellen abbauen und wir wissen genau, wie viele Stellen haben wir abgebaut und was wird es das Unternehmen kosten.
Ja, also ist hier auch eine Einzelfallbetrachtung genau. Letztendlich. Und wenn eine Kündigung ohnehin unausweichlich wäre, dann kann man dem Mitarbeiter das auch nicht negativ auslegen.
Genau, also man muss jetzt nicht nur, weil es ein Aufhebungsvertrag ist, muss es eine Sperre geben.
Ja. Gibt es in deiner täglichen Praxis einen bestimmten Fall oder eine bestimmte Erfahrung, die dich besonders in dem Bereich geprägt haben?
Ja, also es gibt immer wieder Fälle, wo man sagt, ja gut, da muss man ganz viel regeln. Was mir noch wichtig ist, ist, dass in einem Aufhebungsvertrag auch Regelungen und Hinweise mit aufgenommen werden sollten bezüglich der Sperre fürs Arbeitslosengeld. Die fehlen häufig, deshalb meine dringende Empfehlung, nutzen Sie unsere Vordrucke aus dem Dokumentencenter. Dort haben Sie alle rechtlichen Hinweise, die erforderlich sind und die wichtig sind. Und die sind dann auch geprüft. Und das ist besser, als wenn Sie selbst etwas schreiben. Und denn diese Hinweise müssen immer korrekt sein, ansonsten setzen Sie sich gegebenenfalls Schadensersatzansprüchen aus. Jetzt in der Praxis hat man häufiger die Fälle, entweder es muss ganz, ganz schnell gehen, so bin von 2 Tagen, der jetzt sofort beenden. Oder man hat Mitarbeiter, die besonders langjährig beschäftigt sind und die das Unternehmen dann, ich sag mal, rentennah verlassen und dann über eine längere Freistellungsphase einen Aufhebungsvertrag schließen, in dem dann eben geregelt ist, sie sind noch ein Jahr im Unternehmen beschäftigt, freigestellt, bezahlt, der Urlaub wird mit einer bezahlten Freistellung auch ausgeglichen, also im Rahmen dieser Freistellung abgebaut. Und ja, dann gibt es gegebenenfalls noch eine Abfindung oder Ähnliches. Das sind ja die Dinge, die wir in Aufhebungsverträgen regeln. Diese Dinge machen wir häufig. Oder wenn jemand sich in einer längeren Krankheit befindet, kann der Arbeitgeber auch einen Krankengeldzuschuss zahlen. Auch solche Regelungen haben wir schon mit aufgenommen. Das kommt relativ häufig vor, dass man eben eine Kündigungsfrist möglicherweise auch verlängern kann. Weil sehr häufig haben Arbeitnehmer nämlich nicht nur den Wunsch, eine Abfindung zu bekommen, die ist meistens gar nicht so wichtig, sondern gerade wenn sie an einem rentennahen Eintrittsalter sind, dann geht es häufig nur darum, das Arbeitsverhältnis, die Kündigungsfristen so lange wie möglich zu verlängern, um eben abschlagsfrei in die Rente gehen zu können. Und diese Regelung kann man eben dann auch mit aufnehmen.
Also aber auch hier erfordert das wirklich eine Einzelfallbetrachtung.
Genau.
Und finde ich irgendwie auch nachvollziehbar, den Wunsch. Und das kann man ja auch gut miteinander besprechen und klären. Also Aufhebungsverträge für viele, viele Einzelfälle, für viele Gelegenheiten, um das Arbeitsverhältnis zu beenden. Vielen Dank an der Stelle für den kleinen Durchlauf hier zu diesem Thema. Das war Arbeitsrecht in Kürze, der Podcast des Arbeitgeberverbandes Lüneburg-Nordost-Niedersachsen. Bitte beachten Sie, wie schon mehrfach angesprochen, dass wir in diesem Format die Themen nur anreißen können. Für eine ausführliche Beratung wenden Sie sich an unsere Juristinnen und Juristen und die Kontaktdaten sowie den Zugang zum Dokumentencenter, wo wir all diese Muster und Hinweise für Sie bereithalten, finden Sie auf unserer Internetseite www.av-lüneburg.de.